und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talks. Ich bin der Felix Kraft und heute habe ich einen Gast hier auf das Gespräch. Freue ich mich sehr und bin auch sehr gespannt, was da so rauskommen wird bei dem Gespräch. Es wird nämlich heute nicht nur einfach ein Schlagzeuger-Gespräch sein mit ganz viel Nerd-Talk, sondern auch um viele Sachen drumherum. Ich begrüße nämlich jetzt hier im Trommel-Talk den Michael Mertens, derzeit Leiter vom Drummers Institute und auch von seiner eigenen Musikschule schon seit Jahrzehnten, Rhythm Matters. Ich sage jetzt erstmal an dieser Stelle ganz schnell, hallo Michael, schön, dass du da bist.
Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung.
Ja, das ist schön, dass das klappt. Wir hatten so ein paar Termine schon vereinbart und da ging es immer so ein bisschen hin und her, wo man gemerkt hat, dass du echt unglaublich viel zu tun hast und viel zu managen hast, auch um einfach so dieses normale Schlagzeuggeschäft herum, weil du halt Leiter bist von, ja, von einer sehr, sehr großen Musikschule und halt auch vom Drummers Institute.
Ja, verrückt, ne? Sommerferien, wir hatten zwei Termine vereinbart. Und dann kam dann doch wieder was dazwischen. Es war die Alarmanlage. Ja, ja.
Es war die Alarmanlage.
Es war die Alarmanlage.
Ja, Wahnsinn.
Die macht Zicken.
Ich habe ja immer so, ich recherchiere immer so ein bisschen vorweg so über meine Gäste und gucke so, was ich herausfinden kann. Aber diesmal habe ich tatsächlich mehr Fragen als Antworten gefunden. Darum fange ich mal an mit zwei Fragen. Und zwar, die eine wäre, bist du in Krefeld geboren?
Ich bin in Krefeld geboren, ja, sehr richtig. Nicht in Düsseldorf.
Nicht in Düsseldorf. Darum auch jetzt die Musikschule in Krefeld. Das heißt, du bist sozusagen zu Hause geblieben.
Ja, könnte man so sagen. Zwischendurch habe ich dann auf dem Land gewohnt, aber auch nicht weit weg von Krefeld. Und bin dann wieder zurück nach Krefeld. Ja, genau. Richtig.
Ja, und die zweite Frage ist, wann du geboren bist. Ich würde schätzen, also ich habe mal so gerechnet und überlegt und ich würde sagen, ich schätze mal, 1900, das ist auf jeden Fall schon mal richtig irgendwo in diesem Bereich. Dann würde ich sagen, kommt eine 7. Mhm. Und dann würde ich sagen, entweder 6 oder 7.
Ja, es gibt eine schöne Dokumentation auf Apple TV. 1971, das Jahr, was die, das die Musikwelt verändert hat. Das ist genau mein Geburtsjahr.
71er Jahrgang bist
du? Ich bin 71er Jahrgang.
Ah, echt? Ja. Was ist denn alles 71 passiert? Also wenn du sagst, das ist die, das Jahr, was die Musikwelt verändert hat.
Es gibt da extrem wichtige Platten, die damals rauskamen. Und ad hoc kann ich jetzt gar nicht so viele nennen. Ich weiß Marvin Gaye auf jeden Fall. Also unglaublich viele. Bevor ich mich da jetzt irgendwo in die Nesseln setze, müsste ich da noch mal gucken. Ist jetzt auch ein bisschen lange her, als ich diese Dokumentation gesehen habe. Aber da habe ich mich schon gewundert und dachte so, mein Gott, echt so ein bedeutendes Jahr war das. Ja, ich bin von 71, genau.
Das scheint sich dann alle 20 Jahre zu wiederholen. 91 ist auch so ein Jahr, was auch ja musikalisch irgendwie unfassbar viel bewegt hat. Mit den Chili Peppers, mit dem Sex Sugar, Sex Magic Album, mit Sting zum Beispiel, Ten Summoners Tales, wo Vinnie Colaiuta dann so groß wurde.
Nirvana.
Da gibt es auch ganz, ganz viele Nirvana, genau. Also auch so ein Jahr. Anscheinend alle 20 Jahre wieder. Haben wir jetzt verpasst gerade, würde ich sagen. Was war denn 21 dann? Nee, war 2011, ne? War das dann? Genau, was war da?
2011 war für mich, 2011 habe ich Snarky Puppy Video gesehen, das weiß ich
nicht.
Da kam Flood raus und das war 2011, genau.
Da bist du auf den Zug viel früher eingestiegen als ich.
War das so? Ist das so? Ja, 2011 habe ich das gesehen.
Ja, ich habe Snarky Puppy habe ich erst später.
Da ist mir die Kennlade runtergefallen, genau. Ah,
interessant, interessant. Okay, machen wir weiter mit den Fragen. Und zwar, die nächste Frage wäre, da gibt es unterschiedliche Berichte drüber, wann du angefangen hast, Schlagzeug zu spielen. Ich habe einmal 6 Jahre gefunden und einmal 8 Jahre. Was stimmt denn jetzt?
Das wäre ein guter Mittelwert, das stimmt. Ich glaube, Unterricht hatte ich mit 8, aber mit 6 hatte ich, glaube ich, mein erstes Schlagzeug auch nicht. Mein erstes Schlagzeug hatte ich mit 9, glaube ich. Und vorher habe ich auf Mülltonnen rumgetrommelt. Mit 6, was war mit 6? Das könnten die Mülltonnen gewesen sein. Ja, richtig. Und tatsächlich, da gibt es unterschiedliche Angaben. Ja, da muss ich nochmal genau recherchieren.
Aber das stimmt also so in etwa. So in Unterricht etwa. Hast du dann auch relativ früh genommen demnach, oder?
Ja, genau, richtig. Wir hatten ja in Krefeld einen Schlagzeuger, der Rasti, Rolf Jolken, der hatte auch ein Musikgeschäft und da habe ich Unterricht genommen, wie eigentlich so viele wie hier in der Ecke. Und dann später bei Waldo Karpenkiel, falls du den kennst aus Krefeld, der hat früher auch Super Session gemacht. Kollektiv, eine sehr gute Gruppe. Jonas Hellbock war da mit dabei und der ist bis heute hier immer noch sehr bekannt. Und genau, beim Waldo hatte ich dann damals Unterricht. Da war ich, glaube ich, 11 oder 12 oder so. Irgendwie so in der Richtung. Genau, ja, ich habe recht früh angefangen, das stimmt.
Und du bist dann, wenn ich das richtig recherchiert habe, bist du 1994 dann zum Drummers-Institut nach Düsseldorf gegangen, um da Schlagzeug im Vollzeitstudium zu studieren.
Ja, ich hatte eigentlich vorher so mit 16, 17, 18 war das für mich irgendwie klar, dass ich in der Richtung was machen möchte. Und ein Freund von mir, der ist nach Kalifornien gezogen, ein sehr guter Freund. Und ich habe mir dann immer die Schulen da drüben angeschaut. Also ob es jetzt Musical Institute war oder Drummers Collective. Und ein Blick auf die Preise hat mich dann irgendwann dazu gebracht, dass das für mich eigentlich gar nicht finanzierbar ist. Und dann hat mir ein bekannter Schlagzeuger dann den Prospekt vom Drummers Institut gegeben. Und dann dachte ich, das ist doch genau das, was du machen willst. Da gab es dann ein paar Sachen, die mich einfach gereizt haben an diesem amerikanischen System, dass das halt so ein Jahr ist und mit dem Angebot, was da gemacht wird. Und dann war das die Eifel für mich absolut die erste Wahl. Das war übrigens damals auch der erste Vollzeitstudiengang, der stattgefunden hat. Das war 1992 auf 93. Oder war das 93 auf 94? Es war 93 auf 94, genau. Das fing damals im Januar an. Und dann war ich Anfang 94 bis Ende. Und richtig, und seitdem hat sich für mich alles verändert, ja.
Das heißt, du warst da aber dann schon, wenn ich das richtig rechne, 23.
Da war ich 23, ganz genau.
Und was hattest du vorher gemacht?
Ich habe vorher eine Ausbildung als Musikalienhändler gemacht und habe so viel getrommelt, dass ich eigentlich da, glaube ich, ich habe da auch vorher schon Unterricht gegeben. Mein zweiter Schüler hieß genauso wie ich, Michael Mertens. Da war ich, glaube ich, 17, 18. Ich habe damals, war das irgendwie für mich völlig klar, in die Richtung soll es gehen. Und habe dann erst so Lehren begonnen, wie Großanlagenelektroniker oder was habe ich sonst noch gemacht? Eine Schreinerlehre habe ich angefangen. Und dann bin ich nahe glücklicherweise als Musikalienhändler dann aus einer Ausbildung rausgegangen. Ich habe selber kein Abi damals gemacht und habe dann, da kam das die Ei mir eigentlich genau richtig. Das war, ich habe damals immer gedacht, so ohne Abitur zu studieren, geht das überhaupt? Bin da eigentlich von ausgegangen, dass es gar nicht geht. Aber es war auch gar nicht so das Interesse. Ich fand einfach dieses System und dieses amerikanische System als solches so reizvoll. Das war meine erste Wahl, absolut.
Das ist dann auch vielleicht der Grund, also es ist total spannend, weil ich habe mir so ein paar Fragen gestellt bei der Recherche. Ich finde bemerkenswert, um da vielleicht den Bogen so dahin zu spannen, dass du 1994 dann auch mit Abschluss oder Beginn oder während der Zeit des Drummers-Instituts irgendwo da drumherum in diesem Dunstkreis schon deine eigene Musikschule in Krefeld gegründet hast, nämlich Rhythm Matters. Wann ist das passiert? Ist das noch während des Studiums gewesen oder danach?
Ich denke schon. Also das ist wirklich eine interessante Frage, weil ich im Nachgang schon immer gedacht habe, war das vielleicht ein bisschen früh? Hätte ich da nicht doch noch ein bisschen mehr in die Musikrichtung gehen können, obwohl ich auch damals viel gespielt habe. Ich war dann irgendwie Anfang der 20er mit Fresh Family unterwegs oder Circus Roncalli und ich hatte irgendwie wirklich den Drang und den großen Spaß daran, ein eigenes Konzept aufzubauen, was natürlich völlig inspiriert war vom Drummers Institut. Und der Name Rhythm Matters beinhaltete eigentlich die Begrifflichkeit Stuff Matters, aber auch Bedeutung. Und war dann mit zwei Kollegen von mir, wo wir dann Schlagzeug, Bass, Percussion abgebildet haben, unterwegs. Und da habe ich sehr früh die Schule gegründet. Ich glaube, ich war so überzeugt und so inspiriert von dieser ganzen DI-Geschichte, dass ich damit weitermachen wollte. Und habe halt nebenbei auch noch viel gespielt.
Also finde ich wirklich total spannend. Das ist der Punkt auch, den ich gerade so in der Anmoderation meinte, mit es geht so ein bisschen drüber hinaus, einfach nur so über diese Schlagzeugsachen zu sprechen. Weil ich viele Kollegen und Kolleginnen kenne, die so diesen Weg entweder gar nicht oder erst später gehen. Ja. Und ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche war das mit Patrick Metzger das Interview gehabt, wo wir so verschiedene Schlagzeugertypen und quasi Schlagzeuger-Business-Typen besprochen haben. Und da wäre auf jeden Fall auch der Typ Michael Mertens dabei, der einfach mal dann direkt nach dem Studium oder während des Studiums seine eigene Schlagzeugschule gründet. Nicht nur einfach Unterricht gibt, wie das viele Kollegen machen, sondern direkt mit so einem Konzept dahergeht. Und wo du das jetzt erzählt hast mit deiner Ausbildung, meinst du, das hat da eine Rolle gespielt, dass du quasi schon als ausgebildeter Musikalienhändler so eine Idee davon hattest, wie so ein Geschäft im wahrsten Sinne des Wortes auch laufen kann?
Das kann sein. Das war auch im Nachgang immer so eine Frage, da ich mir gedacht habe, wieso hast du das eigentlich gemacht? Aber es gab für mich nie die Frage, dass ich das angezweifelt habe. Irgendwie war ich fasziniert davon. Ich glaube, es hat mich schon immer sehr fasziniert, Leute zusammenzubringen. Das mache ich total gerne. Und ich glaube, der Unterricht hat mir damals auch Spaß gemacht und mir selber auch so eine Perspektive gegeben, wie es da weitergehen kann, ohne jetzt die ganze Zeit auf Tour zu sein oder zu spielen. Ich weiß es nicht. Es gab dieses Konzept, es gab die Inspiration und ich war da völlig von überzeugt, dass ich das umsetzen wollte. Und ich glaube, ich hatte auch so ein bisschen den Plan, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt noch das Ganze erweitere und dadurch vielleicht später selbstständiger bin, könnte ich mir aussuchen, wo ich dann spielen kann. Das war so ein bisschen der Gedanke, dass ich früher gedacht habe, ich möchte keine Sachen machen, so Tanzmusik oder nur Top 40 Sachen. Und habe mir, glaube ich, ein bisschen davon erhofft, mir dadurch Freiheit irgendwie, dadurch ein bisschen mehr Freiheit zu bekommen. Und habe dann aber trotzdem damals viel gespielt. Also die Geschichte damals bei Roncalli, das war eigentlich ein Fulltime-Job. Und naja, bei Apollo oder wie gesagt jetzt mit Fresh Family vorher auf Tour zu gehen. Aber trotzdem hatte ich da totalen Spaß dran und habe das bis heute. Also das ist auch immer noch irgendwie ein Job, der mir sehr viel Spaß macht.
Dazu vielleicht gleich auch nochmal fragen. Ich würde jetzt mit dir kurz, ich weiß nicht, ob du schon mal so die ein oder andere Folge hier gehört hast vom Trommeltalk. Wenn ich Interviewgäste habe, die so als Interviewgäste da sind, dann gibt es immer so eine kleine Schnellfragerunde. Ich stelle 10 Fragen beziehungsweise gebe 10 Alternativen und du musst dich relativ schnell, möglichst schnell, ohne nachzudenken, für eine der beiden Alternativen entscheiden. Mhm. Das mache ich mal eben mit dir.
Okay.
Das erste wäre,
alles klar.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Comping oder Pickup?
Comping.
Downbeat oder Backbeat?
Backbeat.
Zu Fuß oder mit dem Fahrrad?
Zu Fuß.
Afro-Cuban oder Brazilian Drumming?
Afro-Cuban.
Snare oder Bassdrum?
Bassdrum.
Flam oder Drag?
Drag.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Linear Phrasing oder Paradiddle Grooves?
Was ja fast das Gleiche sein könnte. Das ist schwer. Paradiddle Grooves.
Lernen oder lehren?
Lernen.
Das waren sie schon, die 10 Fragen.
Ach, cool.
Super cool. Ich glaube, du bist der Erste, der wirklich bei keiner Frage irgendwie Ausflüchte gesucht hat, sondern ganz klar irgendwie geantwortet hat. Es ist ja manchmal gar nicht so schwer, sich da zu entscheiden. Aber interessant, du bist der Kaffeetyp und gehst zu Fuß.
Ja, richtig. Ich habe einen Hund seit 3,5 Jahren und gehe wirklich sehr viel mit dem Joshua. Wir sind so circa, weiß nicht, 12 bis 15 Kilometer am Tag unterwegs. Und das hat sich mittlerweile so eingeschliffen, dass ich wirklich echt super gerne zu Fuß gehe. Und der Kaffeetyp, ja. Ich denke schon, ja.
Was ist das für ein Hund?
Ein Australian Shepherd. Der liegt ja auch gerade ganz ruhig.
Australian Shepherd.
Genau, der Joshua. Und der schläft jetzt da vorne. Und das ist schon klasse, morgens, mittags, abends so die Runden zu gehen. Und wie so eine kleine Meditation manchmal. Das ist super.
Ja, ich hatte auch bis vor kurzem auch noch einen Hund, 16 Jahre ist der geworden. Das war auch, fand ich immer sehr schön, als Auszeit so mal rauszugehen und dann so ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen.
Auf jeden
und,
Fall.
Und Sachen zu reflektieren. Die Zeit nimmt man sich ja manchmal nicht, wenn man die ganze Zeit so das Gefühl hat, man ist im Stress und im Trouble. Und das kann ich mir bei dir tatsächlich auch gut vorstellen, dass diese Situation häufig der Fall ist, so wie zum Beispiel auch letzte Woche, wenn so viele Sachen passieren. Vielleicht mal so ein paar Eckdaten zu deiner Musikschule. um zu verstehen, wie viel Trouble du da vielleicht auch haben könntest, weil die ist nämlich relativ groß. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, du müsstest mittlerweile mehrfacher Millionär sein, wenn ich das richtig durchgerechnet habe.
Bestimmt, genau das Gegenteil, glaube ich, ist der Fall. Also die Umsätze, die sind bestimmt großartig, aber... nein, das ist natürlich eine totale Illusion.
Aber ich habe das mal so spaßeshalber ausgerechnet, weil ich fand ganz lustig, auf deiner Seite findet man einen Artikel zur Gründung der Musikschule, so ein Zeitungsartikel, der irgendwie eingescannt abfotografiert ist. Und da steht auch was über die Preise der damaligen Zeit, nämlich da kostet ein Monatsbeitrag zwischen 65 und 115
Mark.
Euro. Nicht Euro, D-Mark. D-Mark zu der Zeit. Und dann habe ich mal hochgerechnet. Du schreibst auf deiner Seite, du hast 60 Dozenten und 750 Schüler.
Ja.
Die 750 Schüler, sind die aktuell immer da? Also, oder ist das so eher roundabout?
Ja, wir sind jetzt wieder so an dem Punkt. Also bewegen uns jetzt, glaube ich, wieder so zwischen 700 und 750. Und vor Corona waren es dann teilweise auch mehr. Da war es wirklich ein Zwischenwert. Und ja, doch, das kommt hin. Wir haben jetzt auch wirklich um die 60 Lehrer und bauen die Schule jetzt eigentlich nach Corona wieder auf. Also da ist natürlich auch ein Knick passiert. Und doch, das stimmt soweit, genau.
800 Quadratmeter ist die Schule Rhythm Matters groß, mit 25 Räumen, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Ja, genau genommen haben wir eigentlich mit den Räumen vom DI 27 Räume und haben dann doch über 1000 Quadratmeter. Und das ist schon ein recht großes Gebäude hier, wo wir eigentlich damals, als wir eingezogen sind, gedacht haben, das würde gar nicht so zu uns passen, weil das so sehr klassisch aufgebaut ist, wie so ein Bürogebäude. Aber der Vorteil, also Bürogebäude meine ich jetzt Innengänge, an den Seiten einfach die Räume. Jeder Raum ist halt hat halt Fenster. Und wo wir früher waren in den Räumlichkeiten, das hatte so ein Fabrikambiente, sondern irgendwie so ein Charme halt. Und sind dann hier zum Grüner Diek gekommen und haben dann gesehen, dass das eigentlich super praktisch ist. Und das sind alles Räume, die für sich in sich von den anderen abgekapselt sind. Das ist total klasse. Also wenn hier normal was los ist, dann sind hier am Tag zwischen 140 und 160 Menschen, Musiker, die hier durchs Haus laufen. Und mit dem Drummers-Institut, was dann oben ins zweite Obergeschoss gekommen ist, sind wir bei, glaube ich, irgendwie 1100 Quadratmetern. Ja.
Das ist schon echt tatsächlich beeindruckend. Ich weiß gar nicht, ob es eine vergleichbar große Schule hier in Köln gibt. Ich würde fast vermuten, nicht. Wahrscheinlich hat das auch was damit zu tun, dass du ja wahrscheinlich so ein Alleinstellungsmerkmal auch in Krefeld bist. Da gibt es wahrscheinlich nicht mehr allzu viele andere Schulen in der Größe, schon gar nicht, und wahrscheinlich auch wenig andere private Schulen, die nur annähernd so groß sind.
Ja, das kann sein. Also wir haben wirklich sehr früh angefangen, ne? 1994. Und ich hatte mit meinen Kollegen damals halt wirklich den Wunsch und den Traum, die guten Musiker nach Krefeld zu holen. Also ich hatte dann so ein paar Platten im Plattenschrank von der Frank-Band zum Beispiel. Hinrich Frank, den ich dann nahe hier hingeholt habe, oder den Hardy Fischötter oder Kurt Bilker, Stefan Rademacher. Also Leute, die ich selber toll finde, mit denen ich hier und da gespielt habe. Da hatte ich irgendwie, oder hatten wir das Bedürfnis, hier in Krefeld in der Richtung was zu machen und einfach da ein tolles Angebot zu haben. Und das kann sein, dass sich das damals rumgesprochen hat, dass wir da Gas gegeben haben und einfach eine tolle Schule sein wollten, die inspirativ unterrichtet mit einem guten Konzept. Und vielleicht hat sich das dann auch durch die Jahre, dass wir konstant am Markt geblieben sind, auch einfach rumgesprochen, weil die beste Werbung ist einfach die Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wir waren oder sind bis heute noch, sind ja Feuer und Flamme. Vielleicht ist die Flamme manchmal nicht mehr so groß, wenn man so die ganzen Problemchen um sich rum hat. Aber vielleicht ist das der Grund, dass wir so groß geworden sind. Das, was wir irgendwie total gerne gemacht haben und hatten einen idealistischen Hintergrund. Den habe ich auch heute noch.
Über die Problemchen können wir vielleicht nachher nochmal sprechen. Ich finde das wirklich beeindruckend, wie bescheiden du bist. Also das ist ja wirklich ein Riesenprojekt, was du da auf die Beine gestellt hast, realisiert hast. Also das ist ja ein mittelständischer, ständiger Betrieb, den du da führst, ja, mit 60 Angestellten, mehr oder weniger nicht Angestellten, sondern freiberuflichen Musikern, die da aber in diesem Umfeld irgendwie arbeiten, unterrichten, mit Umsätzen wahrscheinlich im Monat um die, ich würde es mal schätzen, roundabout 30.000 bis 40.000 Euro. Das ist schon, das ist jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, ach, das mache ich mal eben, ja, und dann guck mal, wie es läuft. Sondern du hast ja da eine riesen Verantwortung auch, ja, für Kollegen und für Leute, die da beschäftigt sind. Und da so entspannt und ruhig zu sein, wie du es bist und auch so bescheiden, finde ich ganz, ganz toll und riesen Kompliment. Und auch vielleicht kann das eine Inspiration für den einen oder anderen sein, auch wirklich in so eine Richtung mal zu denken und zu überlegen als Schlagzeuger. Weil eine Sache, die ich immer so empfinde, oft wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen spreche, ist, dass häufig dieses Unterrichten so ein Ding ist, wo man sagt, das mache ich dann auch.
Ach so, ich weiß.
Aber dass das nicht so im Zentrum ist, sondern eher so, naja, das nötige Übel, damit das Geld auch reinkommt. Und das, was du so erzählst mit der Leidenschaft, die du dahinter steckst, finde ich das erstmal ganz gut. Und ich glaube, um so ein bisschen Spoiler vorwegzunehmen, es ist halt wirklich Leidenschaft und nicht nur einfach Geld verdienen. Weil, das hast du ja gerade schon angedeutet, auch bei den großen Umsätzen, der Gewinn, der das ausschüttet, der wird wahrscheinlich nicht so sein, dass du jeden Morgen mit dem Ferrari und deinem Australian Shepherd zur Schule fährst.
Auf keinen Fall. Nein. Nee, das ist, ja.
Also, sag ruhig was dazu, schön.
Also ich glaube, wenn ich jetzt, also manchmal ist es so, dass wenn man sich so das ganze Weltgeschehen anguckt oder wie die Welt sich so verändert oder ich meine, da hängen wir momentan alle dran, habe ich immer geglaubt und tue das bis heute, dass Musik die Welt verändern kann. Das hört sich jetzt irgendwie vielleicht sehr, sehr großspurig an. Aber irgendwie ist das für mich schon immer sehr klasse gewesen oder toll gewesen zu sehen, dass bei jemandem was passiert, auch bei Schülern was passiert oder in Ensemblegruppen was passiert, was mir selber total Spaß macht und wo ich denke, es geht doch. Oder ich weiß nicht, man kann da eine Menge Sinn drin sehen. Also ich unterrichte wirklich sehr gerne und ich könnte eigentlich auch die ganze Zeit im Büro sitzen. Ich habe natürlich oben in der Verwaltung auch Leute, die da mitarbeiten. Ich mache das ja nicht alles alleine. Und so in den letzten 30 Jahren, wir feiern jetzt 30-Jähriges, haben wir das ja auch zu dritt gegründet. Ich hatte zwar immer so den Löwenanteil da dran, aber jeder hat so seinen Posten gehabt und das hat im Team einfach immer gut funktioniert. Und ich bin da auch eigentlich ein totaler Teamplayer und ich brauche das auch, zu gucken, was sagt die Gegenseite dazu. Und dann war auch das Drummers Institut eine große Inspiration für mich, weil die Wirkung, die das auf mich hatte, da war ich so fasziniert von, dass ich gedacht habe, das möchte ich weitergeben. Ich finde das klasse, was das bei anderen bewirkt und was das macht. Und ich finde, das ist das Beste, was wir in schwierigen Situationen machen können. Musik, richtig hinhören und sich die Welt irgendwie ein bisschen besser vorstellen. Und ich glaube, mit diesem idealistischen Hintergrund hat uns das alles getragen und macht's bis heute, was mir auch immer noch total Spaß macht. Und dieses, dann unterrichte ich mal so ein bisschen nebenbei, war für mich eigentlich nie ein Thema. Gar nicht. Und für die Lehrer, die hier sind, hoffentlich auch nicht. Also wir suchen die wirklich gut aus und wir checken die, wie die drauf sind. Und ich finde, wenn man selber brennt, dann kann man auch bei anderen ein Feuer entfachen. Und so sollte das auch sein. Und das macht Spaß. Und dann in Verbindung mit, weil das ist wirklich ein großer Punkt bei mir, das habe ich so in den letzten Jahren gemerkt. Ich mag das einfach, wenn ich denke, der müsste mal den kennenlernen und die beiden lernen sich dann kennen. Und das macht mir einfach total Spaß, der ganzen Sache dann zuzugucken, wie sich das dann so entwickelt.
Sehr schön. Also wirklich super. Ich hoffe, dass das weiterhin auch so läuft, auch mit allen Problemen, die sich zurzeit eventuell ergeben. Drücke ich da absolut die Daumen, dass die Projekte, die du da hast mit der Schule und mit dem Drummers Institut auch wirklich weiterhin so erfolgreich weitergehen.
Danke.
Ich bin mir aber sicher, dass das so sein wird. Diesen Idealismus, den du hast und ja so lebst, das passt total gut, finde ich, so zu Jan Rolfing, den ich damals auch am Drummers Institut kennenlernen durfte. Ich habe lange am Drummers Institut Unterricht gehabt und der Jan ist ja auch jemand, der ja auch so ein Idealismus hatte, um diese Idee aus den USA, die er erlebt hat, auch nach Deutschland zu bringen. Und zwar vom Drummers Collective in New York zum Drummers Institut nach Düsseldorf. Und das hat deswegen jetzt eine Bedeutung, weil du quasi den Job vom Jan übernommen hast. Jan hat das Drummers Institut 1988 gegründet und es war ja eine der herausragendsten, oder ist auch vielleicht noch immer, aber zu der Zeit, wo er es gegründet hat, eine der herausragendsten Schlagzeugschulen im deutschsprachigen Bereich, welche, ja, glaub, wie fast keine andere dieses Angebot hatte, dass man da wirklich Schlagzeug und einfach nur Schlagzeug lernen kann. Und zwar einmal im Privatunterricht und vor allem aber auch damals dann, wie du schon erzählt hast, im Vollzeitstudium. Das war ein Studium über ein Jahr. Man hat das mit einem Diplom abgeschlossen, was von der Schule selber vergeben wurde und hat da eine ja, umfassende Ausbildung und Einblick in die Schlagzeugerwelt bekommen. So würde ich das beschreiben. Ja. Was würdest du sagen, macht das Drummers Institut der damaligen Zeit, was hat das ausgemacht und dieses Vollzeitstudium?
Also ich habe ja damals tatsächlich nach Amerika geguckt, um da zu studieren, nicht nur wegen dem Lifestyle, den man dann irgendwie toll findet. Ich wollte nach Kalifornien, ich wollte zum Musical Institute, wo der Jan ja auch war, der war ja erst am Drummers Collective und dann am Musical Institute. Das Tolle fand ich an diesem amerikanischen System war einfach dieser Spirit zu sagen, wir machen jetzt ein Jahr ganz intensiv und gehen auf Tauchstation und beschäftigen uns halt wirklich nur mit Schlagzeug und dann mit wirklich den wichtigen Dingen, die man braucht, um sich selber gut aufzustellen und um selber organisiert zu sein, eine Selbstverantwortung zu übernehmen dafür, was man macht. Ich fand die Vorstellung, 3 Jahre zu studieren, hier ein bisschen Klavier, da ein bisschen Harmonielehre, ein bisschen Schlagzeug und so, war für mich damals überhaupt nicht mein Ding. Ich wollte absolut in die Vollen gehen und habe dann im DI gemerkt, dass ich genau da so abgeholt worden bin. Und dieser Spirit von der damaligen Zeit, den habe ich auch, als ich 2015 das DI übernommen habe, bewusst aufrechterhalten. Bin dann also auch rübergeflogen und habe mir das angeguckt, was am Musical Institute gemacht wird, was am LAMA gemacht wird, wie die Prüfungen ablaufen. Und habe festgestellt, dass der Jan damals einfach einen sehr guten Job gemacht hat, zu gucken, wie so ein Lehrplan aussieht und wie man jemanden auf Tauchstationen schickt. So sehe ich das bis heute nämlich auch, weil wenn man wirklich ein Jahr lang nur trommelt und wenn der René Kremers mal hier ist, weil wir auch häufig mit dem Workshops machen, dann sagt er zu unseren Studierenden, so viel wie ihr hier trommelt, werdet ihr in Arnheim nicht trommeln, außer ihr macht das freiwillig. Also selbst an so einer Schule ist es so, dass die ganzen Inhalte, also die Kurse hier, das ist so viel, was getrommelt wird in dem Jahr, dass ich das damals schon total spannend fand und heute auch versuche aufrechtzuerhalten. Und weil wir nehmen so einen Schüler ja oder die Lehrer sozusagen einmal auseinander und müssen ja gucken, dass wir den wieder zusammenbauen und alle wichtigen Dinge mitbringen. Und ich finde dieses amerikanische System von, okay, du willst Kfz-Mechaniker werden, komm morgen vorbei, ich stell dir einen Kasten dahin, dann geht's los, finde ich total klasse. Das ist voll mein Ding. Und beim Jan damals, das fand ich auch sehr inspirativ, ist, dass der da so gut strukturiert ist und so eloquent und empathisch und auch damals schon so dafür gebrannt hat für die Geschichte, dass man sich dann nur von eigentlich mitreißen lassen konnte. Und als dann 2015 es sich darum ging, 2014 sich darum ging, dass ich das DI übernehme, habe ich, wie gesagt, mir das angeguckt, wie andere Schulen das machen, um festzustellen, das ist schon ganz schön cool, so wie es ist. Und habe das eigentlich beibehalten. Wir haben natürlich ein paar Sachen verändert und optimiert und an die heutige Zeit auch angepasst. Es ist ja auch unglaublich viel passiert. Aber der Spirit ist eigentlich immer noch da. Und jetzt habe ich eigentlich deine Frage vergessen.
Das hab ich so. Ist überhaupt nicht schlimm. Ich stelle einfach die nächste Frage. Es gibt ja, also angefangen hat das mit einem Vollzeitstudium, was sozusagen das Kernelement des Drummers Institut war. Also das Drummers Institut war schon auch eine Schlagzeugschule. Wie gesagt, ich habe da lange Schlagzeugunterricht auch einfach nur genommen, was für mich unfassbar wertvoll damals war. Ich komme aus Dienstlaken, einer Kleinstadt, die wirst du kennen, und hatte zwei Schlagzeuglehrer, die waren beide Postboten und haben Schlagzeug so ein bisschen nebenbei gespielt. Okay. Und es war total nett. Der zweite Lehrer, den ich lange hatte, Karl-Heinz Wohlfahrt, wenn er zuhört, ich würde so gerne irgendwie Kontakt zu dem aufnehmen. Ich kann ihn nicht mehr recherchieren und finden, weil er halt leider auch kein Profimusiker war. Der hat irgendwann gesagt, so, lieber Felix, das ist das, was ich kann. Du hast alle meine Blätter durchgespielt, geh in die Welt und spiele Schlagzeug. Und ich dachte, wow, ich bin jetzt der Top-Schlagzeuger. Und war dann beim Drums-Meeting in Koblenz. Und da bin ich mit dem Igor Hakenbeck, mit dem ich damals beim Karl-Heinz war, kam irgendwann der Igor, der ein ganzes Stück älter war als ich. Ich war da, glaube ich, 15 oder so. Kam irgendwann aus den Katakomben unten aus diesem Koblenzer Stadthaus raus und sagte, ey, da unten ist so eine Schlagzeugschule, da, lass uns da mal hingehen. Da ist jemand, der sagt, da kann man total gut Schlagzeug lernen. Und ich bin da mitgegangen und dann hat der Igor gesagt, so, weißt du was, ich spreche mit deinen Eltern, ich nehme dich jetzt dann immer mit nach Düsseldorf.
Super.
Und dann fahren wir da einmal die Woche
cool.
hin. Und dann habe ich da Schlagzeugunterricht genommen und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da geht nochmal eine ganz andere Welt aus.
Ja.
Ich kann noch eigentlich gar nicht Schlagzeug spielen, sondern das ist gerade der Anfang einer Reise. Darum habe ich da total wohlige, gute Empfindungen und Emotionen und Erinnerungen ans Drummers Institut. Ich glaube aber, der Kernpunkt vom Drummers Institut ist das Vollzeitstudium trotzdem gewesen mit dieser Idee einer, wie du sagst, Tauchstation-Ausbildung. Das wurde dann mit der Zeit erweitert um ein 10-Wochen-Studium. Bisschen weniger, etwas kompakter, aber genauso eine Tauchstationsfahrt zu ermöglichen, dann ein berufsbegleitendes Seminar und natürlich Workshops und das alles drumherum. Dieses Vollzeitstudium, du hast gerade schon so ein bisschen was über die Philosophie gesagt. Strukturiert ist das so, dass es Quartale gibt, richtig?
Genau, es gibt Quartale, die dauern jeweils 10 Wochen. In der 10. Woche machen wir eine Prüfung. Und das ist halt so aufgebaut, dass es ein paar Kurse gibt, die immer gleichmäßig durchlaufen. Zum Beispiel um Erik Harrings, da warst du, glaube ich, auch, Noten und Technik. So eine Sache, die immer konstant ist, die auch immer geprüft wird. Und dann ist es so, dass es halt stilistische Abschnitte gibt. Es fängt eigentlich mit Swing, Jazz, Afro-Cuban an. Ich sage jetzt mal so die beiden Koordinationskröten, die am Anfang zu schlucken sind. Und geht dann nachher in Brasilien über Rock, Pop und dann kommt auch Musical, Theater mit hinzu. Und das ist ziemlich gut damals auch schon aufgebaut gewesen, dass man sieht, dass da einfach ein chronologischer Ablauf ist, wo es auch Phasen gibt, wo man zwischendurch mal durchatmen kann und wo dann wieder andere Elemente kommen. Eigentlich finde ich bis heute ein ziemlich gut durchdachtes Konzept, um sich da so durchzuschwingen. Und meiner Ansicht nach kommt sehr viel vor. Es gibt Leute, die manchmal sagen, es kommt zu viel vor. Wir sind auch hier immer wieder in der Diskussion, wie man sowas macht. Machen wir 4 Prüfungen? Machen wir nur 2 Prüfungen? Machen wir das zum Beispiel auch so, dass Jazz, was momentan im ersten Quartal kommt, schieben wir das nach hinten und setzen Rock und Pop an den Anfang. Also wir sind da halt auch immer in Bewegung, um zu gucken, dass das irgendwie der Zeit jetzt auch angemessen ist. Und da sind ziemlich viele Module drin, es wird sehr viel unterrichtet und das sind um die 14 Kurse, die man so in der Woche hat. Und wenn man dranbleibt und kontinuierlich arbeitet, dann bekommt man das auch alles hin. Und das finde ich auch sehr interessant. Es gibt Möglichkeiten, das Minimum zu machen, um die Prüfung zu bestehen. Und wir haben auch schon Studenten oder Studierende hier gehabt, die wirklich schon sehr gut spielen konnten, aber die sich nie gelangweilt haben. Es gibt immer wieder irgendwo eine Möhre und es gibt immer wieder Wege, wo man hingehen kann. Und irgendwie, es fasst jeden irgendwo an. Also es... Man hat überall Möglichkeiten, da einzusteigen, egal in welchem Niveau. Natürlich braucht man ein Grundniveau, ist natürlich klar.
3 Tage die Woche findet der Unterricht statt, von montags bis mittwochs.
Genau.
Und den Rest der Woche hat man quasi Zeit, das, was man in den 3 Tagen vorgeführt gekriegt hat, mitgekriegt hat, zu üben und zu lernen.
Ja.
Die 3 Tage, wie viel Unterricht ist da? Sind das so 2 Stunden dann am Tag oder...
Ja, also nee, 2 Stunden sind es nicht pro Tag. Also es geht eigentlich morgens so los. 9.30 Uhr, 10 Uhr bis abends 18, 19 Uhr. Und es ist dann so aufgeteilt, dass es eine A-Woche und eine B-Woche gibt. Die beiden unterscheiden sich dann so ein kleines bisschen. Und dann gibt es konstante Kurse, die eigentlich durch die A- und B-Woche durchlaufen. Das sind so Sachen wie Noten und Technik, Harmonielehre, angewandtes Notenlesen und Gehörbildung. Und dann sind diese Quartale stilistisch so ein bisschen aufgeteilt. Also im ersten Quartal haben wir Jazz und Afro-Cuban, sozusagen die Koordinationskröten, die wir am Anfang, wenn die Motivation am höchsten ist, halt ganz gerne machen. Im zweiten Quartal geht es dann in Rock, Pop und Brazilian Drums und im dritten Quartal in Richtung Fusion und Big Band und naja, New Orleans, Musik, Theater. Und dann, ja, hätte man eigentlich so von Donnerstag an bis Sonntag da die Aufgabenstellung, die Sachen aufzuarbeiten, dass man die dann in der nächsten Woche vorspielen kann oder in zwei Wochen. Und deswegen auch der Begriff Tauchstation. Also man kriegt ja so viel Inspiration mit, dass man, dass das viele auch eigentlich nach dem Unterrichtstag abends ein bisschen was essen, vielleicht noch hier und da ein Video gucken, ein Schlagzeugvideo, und dann in den Unterrichtsraum gehen, um dann da zu üben. Und ja, dann sind das da 3 Tage, jeden Tag eigentlich so um die 7 Stunden.
Das sind dann unterschiedliche Themenbereiche, die du oder die ihr da abdeckt. Also relativ vieles fängt dann an bei so grundsätzlichen Sachen wie Technik oder Notenlesen, aber es geht dann auch viel in die unterschiedlichen Stilistiken, wie du schon gesagt hast. Und das ist dann wahrscheinlich auch immer noch so, wie es auch früher war, beispielsweise Afro-Cuban Drumming und Brazilian Drumming, darum auch vorhin die Frage von Frank Malabé, dieses Frank Malabé Buch.
Genau.
Dann wahrscheinlich über Jan dann Musical Drumming und Chart Reading. Sind das so die und das, was auch noch dazu kommt, ist natürlich auch ein großer Bereich Jazz und Swing und Comping und diese Sachen. Da wahrscheinlich das John Irving Buch, was da verwandt wird.
Ja.
Was gibt es da an Sachen, die sich verändert haben über die Zeit?
Ja, so in vielen Themen sind wir eigentlich bei dem geblieben, wie es früher war. Also es gibt ganz viele, ich sag jetzt mal, Wurzelthemen, die sich einfach nicht verändern. Und dann gibt es natürlich Entwicklungen in der ganzen Schlagzeugwelt, die, ich sag jetzt mal, Neo-Soul, Gospel-Shops, Swagger-Grooves, die wir zum Beispiel mit Kursen mit dem Hendrik Lensing abdecken. Und wo sich auch um Ableton geht, was man auch als Musiker einfach auf der Bühne braucht, wenn man viel spielt. Oder Metal-Crossover mit dem Max Kotzmann, Kotze von Callejon. Das sind schon so Sachen, wo wir uns natürlich auch angleichen und versuchen da am Zahn der Zeit zu bleiben. Aber es ist ja schon verrückt. Also die ganzen wichtigen Entwicklungen haben ja so in den 40er, 50er, 60er, ich sag mal bis zu den 90er Jahren stattgefunden. Da könnte man jetzt drüber diskutieren. Da gibt es jetzt bestimmt noch mehr, was dann ja wichtig war. Aber für uns hat sich in den Bereichen gar nicht viel verändert. Aber klar, es gibt modernisierte Kurse. Und damit haben wir das eigentlich dann angereichert, den Lehrplan. Und die anderen Sachen sind wirklich so geblieben wie früher. Also wenn ich jetzt meine Ordner raushole, dann habe ich da genau die gleichen Themen und die Inhalte wie heute. Also ja, eigentlich ist da ja und unsere Schlagzeugerzeit da die wichtigste Zeit, ne? Im letzten Jahrtausend sozusagen.
Siehst du das so?
Ich sehe das schon so. Also ich sehe schon Veränderungen. Nehmen wir zum Beispiel Gospel Shops. Irgendwie war das eine Sache, die für mich auch irgendwo absehbar war. Also wenn man sich so in den 80ern, 90ern oder Nullerjahre so damit beschäftigt hat, wie wird Schlagzeug in der Zukunft aussehen, dann hat sich, finde ich, in den Grundsachen gar nicht viel verändert. Und ich denke, dass die Roots da wirklich total wichtig sind, auch für uns vom Spirit aus, dass wir das vermitteln und nicht den Geschmack dessen, wie man es zusammenstellt. Also ich finde es jetzt gar nicht so interessant, Gospel-Shops zu lehren oder mitzugeben, anstatt zu gucken, wo das Ganze herkommt, um dann selber zu entscheiden, wie man es macht. Und da finde ich schon, dass die Roots in der Zeit gelegt worden sind und die wichtiger sind, sich das reinzuziehen, als irgendwelche neuen YouTube-Videos. Definitiv, ja.
Was ist da der Unterschied oder was hat sich da nach deiner Meinung nach verändert dann?
Was hat sich meiner Ansicht danach verändert? Also ich meine, im Endeffekt geht es ja darum, Musik zu machen. Das klingt jetzt so abgegriffen, aber das ist ja wirklich, wirklich das Allerwichtigste, dass man auch als Schlagzeuger begreift, dass man der Bandleader ist. Das ist immer so eine Diskussion. Aber Pat Messini hat das letztens auch bei Rick Beato irgendwie gesagt. Er meinte, sind wir da mal ehrlich, die Schlagzeuger sind doch eigentlich die Bandleader. Der hat auch irgendwo recht. Weil je nachdem, wie wir uns verhalten und was wir spielen, haben wir da schon eine ziemlich große Verantwortung, dass Musik gemacht wird. Und das ist ja wirklich das Wichtigste, dass ja kein spektakuläres Getrommel unbedingt präsentiert wird, sondern dass Musik gemacht wird. Was hat sich da verändert? Ich meine, wenn man jetzt sich Evan Spears anguckt oder wenn man sich Spud Spirit anguckt oder wen es da sonst noch so gibt an neuen Trommlern, endet es letztendlich in Musikalität. Und was hat sich da verändert noch? Es ist vielleicht spektakulärer geworden. Man hat vielleicht irgendwie auch durch YouTube und Social Media das Gefühl, dass man irgendwie spektakuläre Dinge sehen oder hören will. Aber im Endeffekt, wenn man irgendwo spielt und einen Job macht, ist das nicht so relevant. Und es geht sich darum, dass man die Band nach vorne bringt und die Kollegen gut klingen lässt. Und da, glaube ich, sind die wichtigsten Bestandteile schon längst gelegt. Und werden dann immer wieder ein bisschen verfeinert. Wolfgang Haffner sagt jetzt zu diesen Swagger-Geschichten, also Quintolen, Rumpelgrooves, meint er, ja, das, wie hat er das ausgedrückt, das geht auch wieder vorbei. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt so, aber ist da die Frage, ist das eine Mode? Wird sich das irgendwie, wird das bleiben? Ist das ein Versuch? Keine Ahnung.
Musikalität ist das Wichtigste. Wie vermittelst du das dann im Vollzeitstudium?
Naja, ich persönlich jetzt selber nicht. Ich glaube, wenn natürlich gibt es Bereiche, wo man sich erstmal nur auf das Instrument selber konzentriert und guckt, dass man koordinationsmäßig die Sachen hinbekommt. Ich glaube, es geht nahe über Dynamik und Zuhören. Sofern man nachher im Ensemble spielt und eigentlich da damit konfrontiert wird, dass man dynamisch spielen muss und musikalisch denken sollte und die anderen im Fokus hat, dass es da losgeht, musikalisch zu denken. Das ist ja auch, man kann Musikalität, es gibt ja Leute, die sind entweder mehr oder weniger musikalisch und man kann das natürlich auch nur fördern. Das ist ja ein ganz langer Prozess. Es hat ja auch viel mit Einstellung zu tun und viel damit zu tun, richtig zuzuhören, richtig hinzuhören, um zu gucken, dass man versteht, um was sich eigentlich geht, wenn man so einen Job spielt oder wenn man überhaupt Musik macht. Und ne, beim Erik zum Beispiel wird natürlich viel abgetrommelt, sage ich mal. Man spielt dann halt viele Rudiments, man spielt viele Soli. Aber letztendlich, beim Erik sehe ich das auch immer wieder, geht es dem dann darum, wie setze ich das überhaupt um? Was mache ich da? Und mit welchem Spirit gehe ich da dran? Und was ist gerade mein, was ist mein Plan? Wo soll die Reise jetzt gerade hingehen? Und da finde ich, ist der Unterschied zu dem, was man dann so bei YouTube teilweise vorgetrommelt bekommt, eine viel narzisstischere Trommelweise manchmal.
Okay. Für wen würdest du dann sagen, ist der das Vollzeitstudium geeignet? Was ist so das Profil?
Ja, einerseits für die, die wirklich das als Studium sehen. Bei mir war das damals so. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt dieses Studium und gehe dann los. Und so habe ich das damals gemacht. Für viele ist es aber auch eine Vorbereitung für einen Studiengang. Und wir hatten halt auch schon Studiengänge, die dann wirklich alle die Aufnahmeprüfung bestanden haben. 16, 17 war das, glaube ich. Es waren 10 Studierende und die sind danach einfach weiter studieren gegangen. Der nebenberufliche Studiengang ist, wie der Name schon sagt, neben dem Beruf gut zu organisieren. Leute, die schon älter sind, Familie haben und denen es ein Herzenswunsch ist, in einfach mal noch Schlagzeug zu studieren. Und der nebenberufliche Studiengang ist eigentlich die verlängerte Version vom Vollzeitstudiengang. Es kommt nicht alles drin vor, ich sage jetzt mal so 90% ist eigentlich, wird von dem Material vermittelt, was man sonst im Vollzeitstudiengang hat. Und in dem 10-Wochen-Studium ist das so eine Inspiration, die man sich holen kann. Das ist schon ein bisschen mehr als jetzt Unterricht nehmen, so ein bisschen, sondern es ist eigentlich ein ganzes Paket an Inspirationen, um dann vielleicht im Hobbybereich oder nachher auch Richtung Profibereich zu gucken, dass man sich Inspirationen holt und ans Üben kommt.
Vielleicht noch so eine Frage, die ich mir stelle, gibt es Sachen, wo du denkst, das könnte man besser machen im Vollzeitstudium oder das geht aufgrund des Systems des Vollzeitstudiums nicht?
Naja, also andauernd. Also es hat angefangen wirklich 2014, als ich mir in Kalifornien dann nochmal 2 Schulen angeguckt habe, also auch wirklich im Unterrichtsbetrieb und Prüfung, wo ich da schon überlegt habe, was sollte man anders machen. Die Auseinandersetzung ist irgendwie immer da. Wir haben hier zum Beispiel auch mit dem Andi, haben wir auch immer so die Diskussion, dass er zum Beispiel sagt, zu viel Kram, zu viele Prüfungen. Dann gehen wir an die Studierenden und fragen, wie das bei denen ist. Und da ist es eigentlich so, dass die das super finden, dass es alle 10 Wochen eine Prüfung gibt, um da auch ein Feedback zu bekommen. Es geht sich ja gar nicht darum, dass wir aussortieren wollen, um zu gucken, wer weiterkommt. Sondern es ist ja unter diesen Prüfungsbedingungen immer so ein Moment, dass wir auch Feedback geben können. Und das ist zum Beispiel ein Thema, ne? Prüfungen oder Abläufe der einzelnen Stilistiken. Momentan überlegen wir, ob wir Rock-Pop nicht am Anfang nehmen, anstatt im 2. Quartal, und Jazz ins 2. Quartal legen. Das hat auch unterschiedliche Gründe, weil die wenigsten wirklich so, also viel Swing gemacht haben oder Jazz gemacht haben, ne? Die meisten spielen Rock-Pop. Und da ist das manchmal vielleicht gut, wenn man mit einem anderen Kurs anfängt. Wir sind eigentlich immer wieder, denken wir darüber nach, was man optimieren kann. Aber es hat sich irgendwie rausgestellt, dass es auch so ziemlich gut funktioniert. Was manchmal hinten überfällt, was anders bei einem anderen Studium ist, ist die Zeit, die man einfach hat, um so ein bisschen mehr Muße da reinzubringen. Wenn man jetzt kreativer, wenn man sich zum Beispiel die Diplomprüfung am Drummers Institut anguckt, da geht es sich uns auch darum, dass jemand sich als Künstler wahrnimmt in irgendeiner Form. Das heißt, wir wollen uns überraschen lassen. Wir möchten, dass der Absolvent oder die Absolventin sich was einfallen lässt, damit das eigentlich so ein kleines Konzert wird. Und dass die sich damit auseinandersetzen, dass die auch Kunst machen. Und das ist vielleicht ein Punkt, der in dieser Kürze der Zeit und einfach mit den vielen Materialien, die an die Hand bekommen, nicht so umsetzbar ist. Da wird bestimmt in 3 Jahren Arnheim oder 4 passieren andere kreative Dinge, wenn man da einfach mehr Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist so ein Punkt, glaube ich, den vermisse ich manchmal. Aber sonst sind wir immer in Diskussionen. Wir haben es letztens noch zu viert getroffen und überlegt, wo man hier und da was verändern kann. Wir haben ja jetzt vor 2 Jahren oder fast 3 Jahren unser Online-Studio hier eingerichtet. Das heißt, ich habe auch da mit ganz vielen Fragen, technischen Fragen zu tun, wie das Ganze optimal hier gemanagt wird und wie man eigentlich gut Online-Unterricht nehmen kann. Das sind momentan so die technischen Fragen. Aber inhaltlich eigentlich so, wie ich das erwähnt habe. Und wir gucken, was so up-to-date ist und was wir dafür mit reinnehmen müssen. Ableton zum Beispiel, ne? Das ist mittlerweile ein recht großer Block, weil es einfach wichtig ist, wenn man da auf der Bühne steht, dass man damit umgehen kann.
Super interessant. Vielleicht eine Anmerkung dazu oder eine Frage. Finde ich interessant, dass du das auch nochmal so herausstellst mit dem, dass ihr wollt, dass da auch Kunst passiert und dass da auch Leute herauskommen, die sich irgendwie als Künstler verstehen. Ich finde, das widerspricht sich so ein bisschen mit diesem amerikanischen System nach dem Drummers Collective, weil das genau das Gegenteil macht. Also man packt die Leute ein Jahr lang voll mit Material, was sie lernen müssen und gucken müssen, dass sie darin bestehen, und verhindert damit eigentlich, finde ich, ganz klar so eine eigene Kreativität, weil es ja darum geht, genau das reproduzieren zu können. Dann am Schluss zu sagen, komm, jetzt stell dich mal auf die Bühne und sei mal Künstler und sei mal frei, ist ja irgendwie fast ein bisschen ironisch, oder?
Ja, das stimmt. Wenn du es jetzt so sagst, das stimmt schon. Aber ich glaube, wenn man das so mitbekommt, wenn man auch den Unterricht jetzt, ob das jetzt beim Jan ist oder beim Erik, beim Andi oder egal bei wem, man kommt letztendlich bei der Umsetzung der Sachen, die man macht, weil wir wollen natürlich auch, dass damit Musik gemacht wird. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur die Materialien auf den Tisch knallen und sagen, so, das hast du jetzt alles zu lernen und vorzubereiten, sondern man kümmert sich ja auch im Ensemble und kümmert sich auch bei den Prüfungen darum, wie setzt sich das um. Und wir haben ja unglaublich viel auch persönlich mit den Studierenden zu tun. Das ist ja, wir müssen ja gucken, dass wir die auf der Strecke nicht verlieren, weil das wirklich viel Material ist. Das heißt, man kommt sowieso in persönliche Gespräche, und dann gibt's einfach Zeiten, wo jemand stronzo nach vorne denkt und Gas geben will und dementsprechend auch seine Solo-Performance macht und der vielleicht ein bisschen Ruhe braucht. Oder andersrum, jemand, dem es irgendwie nicht so gut geht. Und das heißt, da gibt es so viele Auseinandersetzungen mit den Persönlichkeiten und mit einem selber, dass der künstlerische Aspekt so oder so ins Gespräch kommt. Ich weiß genau, was du meinst, und teilweise ist das, glaube ich, auch so, dass da ziemlich viel Material rübergeschoben wird. Aber es gibt so viele kleine Stationen, wo es sich darum geht, Musik zu machen, in den Kursen selber, in den Ensembles, in den Prüfungen, dass man zwangsläufig dazu kommt, sich darüber Gedanken zu machen, wieso mache ich das eigentlich? Wie mache ich das? Wie klinge ich? Wie will ich überhaupt klingen? Wie will ich, dass die Band klingt? Da kann es vielleicht sein, dass wir uns mehr mit solchen Dingen beschäftigen können, als das Beispiel, wie du jetzt im Drummers Collective gesagt hast.
Wie würdest du sehen, ist so die Nachfrage nach dem Vollzeitstudium, hat sich das verändert über die Jahre, auch vielleicht durch Corona oder grundsätzlich? Ich habe manchmal so selber das Gefühl, ich gebe ja viel Unterricht auch, dass die Bedeutung von Musikinstrumenten und das Unterrichten von Musikinstrumenten sich teilweise verändert hat, aber es vor allem eine Verschiebung gibt innerhalb der Instrumente. Also ich sage manchmal so, was früher das Klavier oder die Geige war bei manchen Familien, wo man sagte, so Sohnemann oder Tochter, du spielst auf jeden Fall ein Instrument und dann machst du jetzt halt Geige oder Klavier, ist heute so, dass man sagt, ich will, dass du ein Instrument spielst, darfst dir selber aussuchen, und das Kind sagt, ja, ich will Schlagzeug spielen, und dann wird Schlagzeug genommen. Hab dadurch aber das Gefühl, so ist auch vielleicht nostalgisch verklärt zu der Zeit, wo wir das gemacht haben, ich war total, hätten meine Eltern gesagt, du spielst Klavier, hätte ich gesagt, nee, ich zertrümmer das Klavier, ich will Schlagzeug spielen. Das war das Einzige, was ich wollte, und das Gefühl habe ich heute manchmal, ist so ein bisschen anders. Da fände ich total interessant, von jemandem wie dir zu erfahren, wie du das siehst, weil du ja so viele Schüler auch bei Rhythm Matters hast und auch wie das ist mit dem Vollzeitstudium.
Also dass Schlagzeug wirklich ein starke Instrumentensparte auch bei Rhythm Matters war, hat schon in den 90er Jahren angefangen. Das auf jeden Fall. Ich glaube, klar verändert sich das zwischendurch immer mal wieder. Ist dann zum Beispiel im Gesangsbereich ganz interessant, wenn so viele Shows sind im Fernsehen, irgendwelche Voice of Germanys oder so, dann passiert da zum Beispiel mehr. Also es ist dann irgendwie schon ein bisschen modemäßig. Klavier ist irgendwie so eine Bank, wo viele die Bedeutung von dem Klavier als Schlüssel Instrument auch begreifen und dementsprechend auswählen. Gitarre, dann kommt so ein Ed Sheeran zum Beispiel um die Ecke, dann spielen wieder ein paar Leute mehr Gitarre. Die Möglichkeit jetzt mit einem E-Schlagzeug zum Beispiel in einer Mietswohnung irgendwie auch mal Schlagzeug zu spielen, hat sich bestimmt verändert. Das kann ich mir gut vorstellen. Was ich jetzt in den letzten Jahren, weil ich glaube, darauf läuft so ein bisschen hinaus, dann schon merke, dass seit Corona dann doch einiges passiert ist, auch am Drummers Institut. Was ich zum Beispiel bemerke, wir hatten früher bei Rhythm Matters, das muss man sich wirklich mal vorstellen, über 20 gut laufende Ensembles. Das war früher unser Steckenpferd, so dass wir einen Einzelunterricht hatten in Verbindung mit Ensemble und Gruppen und Kursen. Und wir hatten über 20 Ensembles. Wenn wir auf irgendeiner Veranstaltung gespielt haben, hätten wir 10 Stunden abdecken können. Das hat sich aus irgendeinem Grund echt verändert. Es gibt immer weniger Bands. Das ist irgendwie komisch. Wir müssen die Leute hier echt aus der Reserve holen und sagen, okay, du kannst Online-Unterricht nehmen, du kannst auch zu Hause viel bauen, du kannst auch viel machen, aber du musst auch gucken, dass du mit anderen Leuten zusammenspielst. Das hat sich meiner Ansicht nach über 50% verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe auch, und da denke ich auch oft drüber nach, ich bin von 1971, ich habe die 70er musikalisch sehr stark mitbekommen und die 80er und die darauffolgenden Jahrzehnte auch. Und es gab immer Jahre, wo ich gedacht habe, mein Gott, in welche Richtung geht die Musik? 80er zum Beispiel, alles eine Dynamikstufe, komisches, oberflächliches Geplärre teilweise, wenn man sich die 70er dann anhörte. Und dann kamen die 90er, wo du auch vorhin drüber gesprochen hast. Ne? Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, wieder eine ganz andere Energie, die in die Musik reinkam. Dann gab es zum Beispiel ein Jahrzehnt, wo alles ausformuliert worden ist, auch produktionstechnisch, auch in Filmen, in Bildern. Alles war ausformuliert, du konntest eigentlich nur noch konsumieren. Dann kommt als Beispiel Billie Eilish. Da ist total viel Platz, da ist wieder Ruhe. Fühlt sich fast so an wie Kate Bush in den 80er Jahren. Also ich glaube, was ich damit sagen möchte, dass dieses Pendel gerade in der Musik oder in der Kunst generell immer wieder in Bewegung ist. Das heißt, es wird Zeiten geben, wo man sich denkt, es gibt keine Bands, wie ich jetzt vorhin meinte. Und plötzlich in 2-3 Jahren schießt der Wunsch der Schüler wieder denen in die Köpfe, ich will eine Band haben. Ich habe Bock, mit anderen Leuten zusammenzuspielen. Deswegen, bevor ich da irgendwelche dystopischen Mutmaßungen raushaue, dass das irgendwie alles schlimmer und blöder wird, muss ich mich immer wieder daran erinnern, ich bin immer wieder eines Besseren belehrt worden. Vollzeitstudium, Veränderung, Drummers Institut nach Corona, ja. Man merkt schon, dass jetzt der Wunsch, Berufsmusiker zu werden, sich, glaube ich, auch verändert hat. Ich denke mir, dass so Diskussionen abends mit den Eltern, ein 17-, 18-Jähriger, der sagt, ich möchte gerne zum Drummers Institut, weil ihr wisst, dass ich gerne Musik studieren möchte, bestimmt darin enden könnte, du hast doch in Corona gesehen, wie es den Musikern dann geht, hast du nicht mal irgendwas mit Informatik gemacht? Denk doch mal darüber nach. Also ich sehe da schon eine Veränderung. Aber auch eine Veränderung derer, die im nebenberuflichen Studiengang zum Beispiel dann sagen, jetzt erst recht, jetzt möchte ich meinen Lebenstraum mir in irgendeiner Form erfüllen. Da merke ich auch, dass es da Unterschiede gibt. Ja, der Markt ist da, glaube ich, immer in Bewegung und das haben wir am DI auf jeden Fall gemerkt, ja.
Finde ich super, dass du da auch so offen und ehrlich mit umgehst und das auch ansprichst. Es ist ja tatsächlich nicht so das einzige Problem, gerade schwebt über allem das Herrenberg-Urteil, das wirst du wahrscheinlich auch mitbekommen haben, also zumindest, dass es dieses Urteil gibt in irgendeiner Form, Art und Weise. Ja. Kannst du da für dich schon absehen, ob das irgendwas machen wird mit der Musikschullandschaft?
Ja, kann ich mir schon. Man muss jetzt mal abwarten. Wir sind jetzt gerade in so einer Wartephase. Also mir ist die Motivation ja völlig klar. Das ist der demografische Wandel und die Rentenkassen, die einfach leer sind. Und ich finde auch, Scheinselbstständigkeit gibt es ja auch, wenn jemand sehr weisungsgebunden ist und eigentlich angestellt werden müsste, kann ich auch voll verstehen. Und ja, genauso, wir haben ja jetzt auch noch die Umsatzsteuerproblematik auch vor der Tür stehen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass jetzt gerade diskutiert wird, ne? Zum 1.1.25 muss da was passieren. Das Timing
ist. Wobei man da ja sagen muss, dieses Pferd mit der Mehrwertsteuer, das ist ja nicht das erste Mal, dass es vorbeireitet. Es kommt immer bedrohlicher auf einen zu, würde ich
sagen.
Soweit
ich weiß, ist das eine EU-Vorgabe, die Deutschland endlich mal umsetzen muss. Und die letzten 10 Jahre gab es dann immer wieder Attacken, das umzusetzen. Eigentlich hat die jeweilige Regierung es dann immer wieder geschafft, das abzuwenden. Die Tendenz geht gerade dahin, dass Bildung weiterhin umsatzsteuerbefreit bleibt. Und ich glaube, bei dieser Herrenbergsgeschichte geht es sich darum, dass auf jeden Fall Geld in die Rentenkasse kommt. Also in irgendeiner Form wird sich da was ändern. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich beides bedingt. Das heißt, wenn man die 19-prozentige Umsatzsteuerbefreiung weiterhin haben möchte, braucht man halt mehr weisungsgebundene Dozenten. Irgendwie in der Richtung wird was passieren. Ja, das ist die ganze Zeit in Bewegung. Und wir sind ja auch, ich bin ja auch beim BDFM und war da auch auf in Trossingen zum Beispiel, haben wir uns dann getroffen mit 40 anderen Musikschulleitern. Und ja, die fühlen sich alle ähnlich wie ich, nicht genau zu wissen, wo die Reise hingeht, und man eigentlich nur hofft, dass das noch bezahlbar bleibt für alle. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Das wird sich schon irgendwie regeln. Und ich denke auch, dass die Verantwortlichen wissen, welchen Stellenwert Musik und Bildung in der Gesellschaft hat und wie wichtig das auch jetzt gerade momentan ist, dass auch an Schulen viel Musik gemacht wird, und hoffe einfach nur, dass da kein Fehler gemacht wird in irgendeiner Entscheidung, und vertraue da jetzt einfach mal. Mal gucken. Also im August gibt es da die Entscheidung über die Umsatzsteuer und im Oktober gibt es einen neuen Feststellungskatalog für die Scheinselbstständigkeit, und dann werden wir mal sehen, wo uns das hinbringt.
Ich glaube, dass du über diese 30 Jahre, die du jetzt diese Schule betreibst, bewiesen hast, dass du durch einige Krisen gegangen bist, gegangen sein wirst, an die du dich wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig erinnern kannst, weil du die einfach umschifft und durchfahren hast. Und ich bin mir da ganz sicher, dass du das auch weiterhin schaffen wirst, und finde das wirklich absolut respektabel und bewundernswert, was du da in Krefeld dir zusammengebaut hast. Und ja, kann nur zu gut verstehen, dass der Jan Räufing gesagt hat, hier der Michael Mertens, der wäre der richtige Kandidat, um das Drummers-Institut ja auch durch die Zukunft weiterzuführen. Cool. Ich finde das echt super, auch total spannendes Gespräch mit dir. Eine letzte Frage hätte ich dann noch. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, ich wäre total interessiert am Vollzeitstudium.
Ja.
Was müsste der diejenige tun? Was kostet das? Und so weiter und so fort.
Ja, also eigentlich mal auf unsere Internetseite gehen, dann kann man so inhaltlich mal sehen, was auf einen zukommt. Und wir machen so eine kleine Orientierungsstunde, sage ich mal. Das hieß früher immer Audition. Und nach einer Orientierungsstunde könnte eine Audition kommen, wo wir eigentlich, oder wo ich dann feststelle, wie weit so die Auffassungsgabe ist und die Koordinationsfähigkeit und wie fit jemand eigentlich ist. Man muss zum Beispiel keine Grundlagen-Harmonielehre haben, da fangen wir ganz bei Null an, aber man muss schon von der Koordination so frei sein und so offen sein nachher und eine gute Auffassungsgabe haben, um da mitspielen zu können, weil es im ersten Quartal auch schon sofort richtig losgeht. Zu den Kosten liegen wir weiterhin wie damals auch um die 8.000 Euro im Jahr für das komplette Studium. Das ist ein privates Studium. Und es gab bisher dann auch immer noch so Möglichkeiten mit dem Bildungscheck zum Beispiel. Aber ich glaube, der wird jetzt bald leider eingestellt. Aber da muss man mal schauen, ob es in den nächsten Jahren dann auch noch Unterstützung in irgendeiner Form gibt. Aber das sind eigentlich so die Kernpunkte. Ne? Also eine gute Auffassungsgabe sollte man haben. Sehr intrinsisch motiviert. Man muss da wirklich Bock drauf haben und bereit sein, sich da wirklich ein Jahr da rein zu bewegen. Ich habe damals bei meinem Vollzeitstudium nebenbei noch gearbeitet, noch zwei Jobs gemacht. Ich habe mir das damals selber finanziert. Ich habe Brötchen ausgefahren und gekellnert und Schlagzeugunterricht gegeben. Ich hatte früher die Energie, heute würde ich das, glaube ich, so nicht mehr machen. Auf gar keinen Fall. Und rate da eigentlich jedem nur, nehmt euch Zeit, so ein Jahr. Und wenn ihr da richtig Bock drauf habt, dann könnte das genau das Richtige für den einen oder für die ein oder andere sein.
Ja, cool. Super. So, jeder, der darauf Lust hat, Bock hat, einfach mal nachfragen, gucken, auf die Seite gehen. Das ist natürlich auch wieder wie immer alles verlinkt in den Shownotes. Da findet ihr sofort einen Zugang auch zu der Seite von Rhythm Matters und auch vom Drummers Institute. Und ja, wie du schon gesagt hast, da kann man alle weiteren Informationen zusammensammeln, wenn man das interessant findet. Ich finde das wirklich, wie gesagt, ganz, ganz toll, die Arbeit, die du da leistest. Das ist wirklich der Hammer, Kann man nicht hoch genug schätzen.
Ach, cool.
Und wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg weiterhin mit dem Drummers Institute, mit Rhythm Matters. Ist wahrscheinlich fast noch wichtiger oder identisch wichtig, beide Sachen. Man identifiziert dich so als Schlagzeuger mit dem Drummers Institute, aber ich finde das, was du da über Rhythm Matters geschafft hast, mindestens genauso faszinierend und beeindruckend. Darum mit beiden Projekten ab so viel Erfolg.
Ich gebe das gerne an das Team weiter. Wie gesagt, da hängen so viele Leute mit dran, die da auch mit Herzblut dranhängen, hier in der Verwaltung zum Beispiel. Wenn die Leute nicht da wären, dann könnte man das so gar nicht wuppen. Am DI genau das Gleiche, gebe ich auch da gerne weiter. Wenn man sich den Unterricht mal anguckt beim Erik, ich glaube, bei dem war es ja, oder beim Jan, dann merkt man, was so eine Schule aufrechterhält, nämlich die Begeisterung von den Leuten, die da mit bei sind. Deswegen gebe ich das gerne weiter.
Sehr gerne. Michael, dir vielen Dank für das Gespräch.
Ja, dir auch.
Ich hoffe, wir sehen, hören und sprechen uns bald mal wieder.
Ja, cool.
Und wünsche dir erstmal einen wunderschönen Tag. Bedanke mich bei allen, die bis hierhin zugehört haben. Und ja, freue mich, dass ihr so treue Hörer seid. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz toll. Super. Vielen lieben Dank euch allen. Und ich sage bis dann. Ciao.
Vielen Dank für die Einladung. Tschüss, Felix.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.